Wäre das nicht richtig cool, wenn du einfach so erfahren könntest, wie Gott ist? Gott. Gott, der Schöpfer aller Dinge, Schöpfer dieser Welt, an den wir glauben, der aber für unsere Augen unsichtbar ist. Wäre das nicht schön, wenn wir sehen könnten, wie er ist? Was ihn ausmacht, was seine Eigenschaften sind. Willst du wissen, wie Gott ist und seine Eigenschaften sind? Das Wunderbare ist, wir können das sehen, weil Gott Mensch geworden ist, weil er auf die Welt gekommen ist in seinem Sohn Jesus Christus. Und wenn wir von Jesus in der Bibel lesen, und wenn wir von dem hören, was Jesus über seinen Vater, über Gott erzählt, dann hören wir das und sehen wir das an dem einzigen Menschen, der das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, wie Gott ist, weil er ihn kennt, weil er ihn schon erlebt hat, weil er sein Sohn ist, bei ihm war. Und wir lesen viel von Jesus im Neuen Testament. Und Jesus erzählt uns auch viel über Gott im Neuen Testament. Darunter auch das Gleichnis in Lukas 15, die Verse 11 bis 32, die ich jetzt lese. Und Jesus sprach: Ein Mann hatte zwei Söhne. Und der jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Da teilte der Vater alles, was er hatte, unter ihnen auf. Und wenige Tage danach machte der jüngere Sohn alles zu Geld und zog in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und verschleuderte sein Vermögen. Als er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine schwere Hungersnot über das Land und er geriet in Not. Da ging er und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, und dieser schickte ihn auf die Felder, um seine Schweine zu hüten. Und er wäre zufrieden gewesen, wenn er nur das Futter hätte essen dürfen, was die Schweine bekommen, aber keiner wollte es ihm geben. Und da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot in Hülle und Fülle? Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen. Und ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Stelle mich ein wie einen deiner Tagelöhner. Und der Sohn machte sich auf und er ging zu seinem Vater. Er war noch weit weg, aber da sah ihn sein Vater schon und fühlte Mitleid. Und er eilte ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber da sagte der Vater zu seinen Knechten: Schnell, bringt ihm das beste Gewand und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe für die Füße. Holt das Mastkalb und schlachtet es und wir wollen essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an zu feiern. Sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen von den Knechten herbei und erkundigte sich, was das sei. Und er sagte zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. Und da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam zu ihm heraus und redete zu ihm. Er unterbrach seinen Vater: All die Jahre diene ich dir nun und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn hergekommen ist, der dein Vermögen mit Prostituierten verprasst hat, hast du für ihn das Mastkalb geschlachtet. Der Vater aber sagte zu seinem Kind: Du bist immer bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Das ist ein super bekanntes Gleichnis. Ich schätze fast, ihr alle habt das schon gehört. Und wenn nicht, dann habt ihr es jetzt das erste Mal gehört. Und das Gleichnis kennen wir unter dem Namen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und das Gleichnis ist so beliebt, weil es so viel enthält. Es enthält das pure Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, die unser Leben verändert. Es enthält zwei verschiedene, komplett verschiedene Typen von Menschen, die uns etwas beibringen darüber, wie wir selber funktionieren, wie Menschen im Allgemeinen funktionieren. Und es enthält den Vater, der für Gott steht, an dem wir sehen können, wie Gott ist. Aus diesem Gleichnis habe ich eine kleine Predigtreihe gemacht mit zwei Teilen und heute ist der erste Teil. Heute soll es um den jüngeren Sohn gehen. Und wen dieses Gleichnis interessiert, den kann ich nur das Buch von Timothy Keller, Verschwenderische Liebe, empfehlen. Habe ich auch für diese Predigt gelesen und einiges daraus mit in diese Predigt mit hineingenommen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn also. Jetzt die Frage an euch: Welcher ist denn der verlorene Sohn von den beiden? Ist es der zu seinem Vater geht und sagt: Hey, kann ich mein Erbe vielleicht jetzt schon haben? Und dann geht und Prostituierte engagiert und das in Saus und Braus und Party verfeuert. Ich meine, stell dir das mal vor. Stell dir vor, du hättest ein Kind, oder stell dir dein Kind vor, wenn du schon eins hast. Und es kommt zu dir und sagt: Papa, Mama, also ehrlich gesagt, hätte ich mein Erbe gern jetzt schon. Ich habe keinen Bock mehr auf zu Hause. Ich würde jetzt gern hier abhauen und bitte gib mir einfach den Teil meines Geldes, den ich kriegen würde, wenn du stirbst. Würdet ihr das machen? Würdet ihr eurem Kind das Geld geben? Der Vater im Gleichnis hier tut es. Der ist so geduldig, der hat so viel Liebe, dass er das auch aushalten kann. Er tut es. Stellt euch also vor, ihr macht das. Und jetzt geht dieses eures Kind mit diesem Geld, zieht aus, bucht sich den nächsten Flieger nach Las Vegas, geht in ein Hotel, nimmt sich die Präsidentensuite, kauft sich Drogen, engagiert Prostituierte, holt sich den teuersten Mietwagen, den er finden kann und fährt jeden Abend durch die Straßen von Las Vegas und macht richtig hart Party. Macht alles, worauf er Bock hat. Fühlt sich das gut an? Was da mit dem Erbe passiert? Was da mit dem passiert, was du deiner Familie hinterlassen wolltest? Was ein Stück weit der Reichtum und das Vermächtnis deines Lebens und deiner Familie ist? Ist es dieser Sohn, der verloren ist? Oder ist es der andere? Der die ganze Zeit bei seinem Vater zu Hause bleibt, der immer alles richtig macht, der moralisch komplett überlegen ist und da ist, aber in dem Moment, wo sein totgeglaubter, verlorener und missachteter Bruder nach Hause kommt, seiner Familie komplett den Rücken zukehrt und sagt: Mit euch will ich nicht feiern, will ich nicht im selben Haus sein. Es kotzt mich an, was ihr hier macht. Kotzt mich an, dass mein Bruder zurück ist, dass der wieder aufgenommen wird. Das ist nicht gerecht. Oder ist es der? Es sind beide. Das Gleichnis müsste eigentlich heißen: Das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Aber heute geht es um den ersten. Den jüngeren Sohn von beiden. Und weil ich ihn nicht immer den jüngeren Sohn nennen will, nennen wir ihn einfach Schwendi, weil er der verschwenderische Sohn ist. Schwendi. Wir wollen jetzt einfach mal gucken, wie ist der so drauf, dieser Schwendi? Was macht ihn zu einem Menschen? Wie ist sein Charakter? Und dafür gehen wir in die Geschichte rein. Er hat keinen Bock mehr auf das Haus seines Vaters. Er hat keinen Bock mehr auf die Erziehung und die Kontrolle seines Vaters. Er muss raus da. Was er also macht, ist, er geht dahin und fragt seinen Vater, hey, Dad, könntest du nicht jetzt schon sterben? Denn das ist das, was er da tut. In dieser Zeit, wenn jemand zu dir kam, wenn dein Sohn zu dir kommt und sagst, ich will jetzt mein Erbe haben, dann sagt er damit, ich kann nicht abwarten, bis du endlich tot bist. Bis ich endlich den Reichtum kriege, der mir zusteht. Es ist eine unglaubliche Beleidigung damals gewesen, gegenüber dem Vater so etwas zu tun. Nicht nur damals, das wäre es heute auch noch. Wenn ein Kind zu dir kommt und dich fragt, hey, kannst du bitte nicht jetzt schon einfach sterben? Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Es nervt. Ich will weg von dir. Das ist ein ganz schöner Bruch in der Beziehung. Ein Riesenbruch passiert hier. Aber der Vater hält das aus. Und er gibt ihm, was er haben will. Schwendi hat nun also alles, was er will. Er hat seine Freiheit, er hat Reichtum, er hat Geld. Und er kann jetzt damit machen, was er will. Und das tut er auch. Und zwar grenzenlos. Er gönnt sich alles, worauf er Bock hat. Er folgt jeder leisen Regung seines Herzens, die ihm irgendetwas sagt, was er gerade machen soll. Hier, das macht dich glücklich. Das stellt dich zufrieden. Das befriedigt diese Lust in dir. Das lässt machen, dass deine Langeweile vergeht. Ja, und er folgt all diesem hinterher und tut das. Und in Schwendi finden wir zwei sehr grundlegende Dinge über uns Menschen heraus. Die erste ist, er hat keinen Bock mehr auf das Haus seines Vaters. Er rebelliert gegen seinen Vater. In dem Fall, in dem Gleichnis, Gott. Indem er von zu Hause weg will, von Gott weg will, trennt er sich ganz bewusst, er rebelliert gegen Gott. Er sagt, nicht das, was du für mein Leben geplant hast, nicht deine Erziehung, nicht deine gute Kontrolle, die Grenzen, die du mir setzt, sind das Gute für mich, sondern das, was ich will. Das, was ich denke, sind das Gute für mich. Er stellt sich selbst, sein Ego, sein Ich, sein Glück, seine Befriedigung in den Mittelpunkt. Und nicht Gott, den Vater. Das ist die erste Sache. Wir Menschen tendieren zur Rebellion gegen Gott, weil wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen. Ganz grundlegend. Und die zweite Sache, die wir von Schwendi lernen, ist vielleicht nicht ganz so grundlegend, vielleicht trifft sie nicht auf alle immer zu, aber manchmal in unterschiedlichen Lebensphasen. Schwendi ist ein Ästhet. Auf der Suche nach Glück. Ja, es gibt den Spruch, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Und das macht er wirklich wahr. Er denkt, ja, ich schmiede mein Glück. Und auf der Suche nach seinem Glück macht er alles, wonach ihm die Schnauze steht. Er macht das Schöne, das Lustvolle, das, was Begierden in ihm auslöst, das, was richtig geil ist zu machen, die Extremsportarten, alles, worauf er einfach Bock hat, grenzenlose Befriedigung seiner Bedürfnisse. Und Leute, wie gut passt das bitte in unsere Zeit? Es war noch nie so einfach wie heute, so zu leben wie Schwendi. Alle Bedürfnisse zu befriedigen, die wir haben. Es war noch nie so ein großes Angebot da und es war noch nie so leicht, dieses Angebot wahrzunehmen. In Internetzeiten, ja, in Amazon-Zeiten, in Streaming-Zeiten, wo du alles online mit 2, 3 Klicks kriegen kannst. Und wir merken an diesem verschwenderischen jüngeren Sohn, das ist ein Typ Mensch. Ich merke, hey, ich bin ein Stück weit dieser jüngere Sohn. Ich bin ein Stück weit Schwendi. Und dieses Gleichnis fordert uns dazu auf, darüber nachzudenken, wo bin ich das in meinem Leben? Wo habe ich vielleicht Grenzen überschritten? Wo gucke ich einfach danach, dass meine eigenen Bedürfnisse und Lüste zufriedengestellt werden, ohne dass ich irgendwie ein Ende kenne, ohne dass ich ein gutes Maß kenne an dieser Stelle? Ist das vielleicht das Binge-Watching auf Netflix? Das Videospiele zocken ohne Ende? Ist es das nächste Amazon-Paket, das endlich auf meiner Türschwelle steht und es fühlt sich immer an wie ein kleiner Geburtstag, wenn ich ein neues Paket bekomme? Fühlt sich so gut an? Sind es die 1 bis 2 täglichen Feierabendbiers, die alles andere als gut für deine Gesundheit sind am Tag, die du aber brauchst? Ist es Pornografie? Und ich merke selbst, ich bin betroffen. Ich muss mir diese Frage stellen. Wo kenne ich keine Grenzen mehr? Wo bin ich so ein verschwenderischer Sohn? Wo finde ich diese Grundstrukturen des Menschen in mir, dass ich mich selbst und meine Suche nach Glück in den Mittelpunkt stelle? Hier kommt die Frage auf, ja, aber die Suche nach Glück, Selbstverwirklichung, Selbstfindung, ist das was Schlechtes? Nicht grundsätzlich. Es ist sogar gut und notwendig, dass wir das tun, dass wir nach uns selbst suchen, uns selbst verwirklichen in folgendem Rahmen. Gott schafft uns nach seinem Ebenbild. Und nicht nur das, sondern er schafft uns auch noch einzigartig nach seinem Ebenbild. Und dieses Ebenbild und diese Einzigartigkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, die kann unter dem ganzen Müll und Schutt, was wir in dieser Welt alles so erleben, kann das auch schon mal untergehen. Ist fast bei jedem so, dass das untergeht. Und dass das irgendwie was Komisches, irgendwie was Verändertes ist als das, was es eigentlich sein soll. Und in diesem Rahmen, mit Gott gemeinsam, ist es unglaublich wertvoll, wenn wir danach suchen, Gott, wer bin ich in deinem Ebenbild? Wer bin ich als die Person, die du mich geschaffen hast? Welche Begabungen und Fähigkeiten hast du mir gegeben? Was ist mein Charakter? Aber ihr merkt schon, dass das alles im Bezug und mit Gott zusammen ist und nicht getrennt von ihm. Und das, was Schwendi hier macht, ist komplett getrennt von Gott. In Rebellion gegen Gott. Er geht hin, getrennt von Gott und geht jeder Lust nach, die ihm gerade aufkommt. Und wo die erste tolle Sache, die er irgendwie macht, nicht reicht, kommt die nächste. Weil er bei der ersten gemerkt hat, ey, das macht mich ja gar nicht glücklich. Hinterher ist wieder so eine Leere in mir drin. Und von einem Exzess in den nächsten geht's weiter und immer und immer und immer weiter in einer Abwärtsspirale, bis er am Boden aufkommt und kein Geld mehr hat. Und Armut leidet. Und Leute, nochmal, in unserer Welt heute ist es gefährlich, sind super viele Versuchungen da, ist auch der Drang zu einer eigenen Selbstverwirklichung gegeben. Es gibt in Deutschland 20.029 verschiedene Studiengänge, die man studieren kann. Obendrauf kommen 326 Ausbildungsberufe, anerkannte. Dazu noch Berufe, die man ohne Ausbildung vorher ausüben kann. Was bedeutet, dass ein Schüler heute nach seinem Abitur 20.355 Möglichkeiten hat, was er alles machen könnte, um sich selbst zu verwirklichen, um glücklich zu werden in seinem Leben? Das ist viel zu viel. Das ist schwierig und man braucht Orientierung in so einer Zeit. Und wir sehen an Schwendi, dass es ohne Gott nicht geht. Er selbst merkt das. An dem Moment, wo er am Boden aufkommt, wo er auf den harten Boden der Realität raufplatscht, erinnert er sich an das Leben bei seinem Vater. Und in der Bibel steht, die Tagelöhner bei meinem Vater, die haben doch Brot in Hülle und Fülle. Brot ist ein Zeichen für Leben in der Bibel. Da steht wortwörtlich, die Tagelöhner, und das sind nur die Tagelöhner, nicht mal die Familie, sondern die Tagelöhner bei meinem Vater, die haben das Leben in Fülle. Und da erinnert er sich daran. Und er merkt, er hat einfach komplett genug seines eigenen Glückes Schmied zu sein und er will zurück zu diesem Leben in Fülle, wovon er schon mal einen kleinen Vorgeschmack hatte. Und jetzt kommt die Sehnsucht in ihn zurück, in dem Moment, wo er am Boden aufgeprallt ist. Und das Wunderbare ist, der Vater, der so viel Blamage, Hass, Bruch, Verletzung mit seinem Sohn erlebt hat, der alles Recht hätte, ihm die Tür vor der Nase zuzuschlagen, er wartet schon auf ihn. Und wir sehen Gottes Liebe und Geduld an dieser Stelle. Das ist ein Bild von Gott. Das ist, wie Jesus will, wie wir Gott verstehen, als einen Vater, der in Liebe, in Geduld schon auf uns wartet, uns in den Arm zu nehmen und zu küssen und willkommen zu heißen, wieder zurück in der Familie. Was ein guter Gott. Und dieser Sohn wird wieder zum Erben eingesetzt. Er kriegt das beste Gewand des Hauses, gehörte wahrscheinlich dem Vater selbst. Er kriegt wieder einen Ring, Zeichen des Erbes. Und er denkt, er müsste sich das Ganze erst selbst verdienen. Dieser verlorene Sohn denkt das. Er müsste erst einen Arbeitsvertrag aushandeln und seine Schulden zurückzubezahlen. Mit dem Vater. Er findet sich selbst nicht mehr wertvoll genug, als Sohn, als Teil der Familie bezeichnet zu werden und will das sich erarbeiten. Er will die Schuld tragen, selbst bezahlen. Und er kommt mit dieser abstrusen Idee zum Vater und der Vater wimmelt es gleich ab und sagt direkt, hey nein, du bist Sohn, du bist Familie. Und wieder finde ich mich wieder in diesem Sohn. Wie oft denke ich, wenn ich mal einen richtig miesen Tag hatte, wenn es mir wieder richtig schlecht geht, wenn ich irgendeiner Versuchung erliege, wie oft denke ich in dem Moment, wo mir hinterher häufig direkt klar wird, scheiße, warum hast du das gerade gemacht? Es war total dumm. Wo mir hinterher klar wird, eigentlich brauche ich jetzt wieder Vergebung, ich brauche jetzt wieder Jesus. Aber manchmal merke ich, ich kann doch jetzt nicht einfach so beten, boah, Jesus, das war dumm und bitte vergib mir wieder. Irgendwie muss ich doch erst wieder gute Taten vollbringen, ich muss genug beten, ich muss erst wieder so richtig krass tiefe Reue empfinden so und irgendwie kann ich nicht so direkt zu Jesus kommen. Und ich merke, ich finde mich wieder in diesem Sohn, der denkt, er muss sich das erarbeiten. Muss er aber nicht. Ein Preis dafür wurde schon bezahlt. Er selbst muss diesen Preis nicht zahlen. Er darf diese Gnade und die Liebe und die Geduld dieses Vaters einfach so für sich annehmen. Es gibt ein Phänomen, dass Menschen, die christlich aufgewachsen sind, Leute beneiden, die nicht christlich aufgewachsen sind, und viel Sünde in ihrem Leben hatten und einen klaren Zeitpunkt der Bekehrung hatten, weil die das wirklich an ihrem eigenen Leib erfahren. Und das ist die Frage, willst du wirklich neidisch darauf sein? Denn wenn du es am eigenen Leib erfahren willst, geht das nicht, ohne dass du vorher auch das große Leid erlebt hast, am Boden aufgekommen zu sein, auf den harten Boden der Realität zu knallen. Und wieder auf der anderen Seite ist auch genug Sünde in deinem Leben, wenn du christlich aufgewachsen bist, von der du umkehren kannst. Und diese Gnade und die Liebe des Vaters am eigenen Leib spüren kannst. Es ist aber keine billige Gnade, die wir hier erleben. Ich habe schon gesagt, jemand hat schon dafür bezahlt. Und es ist auch so, wenn du jemanden vergeben willst, dann zahlt immer irgendjemand dafür. Stell dir vor, du hast einen Gast zu Hause und er wirft eine Vase runter, sie geht kaputt. Du hast zwei Möglichkeiten. Du bestehst auf deinem Recht und er muss sie bezahlen oder seine Haftpflicht. Auf jeden Fall liegt die Schuld bei ihm. Oder du sagst, ist nicht so schlimm. Ich trage die Kosten. Entweder kaufst du eine neue Vase oder du bist eine Vase los. Auf jeden Fall hast du die Kosten getragen. Und hier an dieser Stelle trägt die Kosten der Vater. Indem er das Erbe, was er verloren hat, nicht zurückfordert, verliert er mindestens ein Drittel seines Besitzes. Und indem er ihn zum Erben erneut einsetzt, verliert er nochmal einen Teil seines Besitzes. Es kostet ihn enorm viel. Und Gott hat es noch mehr gekostet, für uns zu bezahlen. Seinen eigenen Sohn am Kreuz. Jesus hat das für uns bezahlt. Und wenn wir merken, wir sind verschwenderische Söhne in unserem Herzen, wenn wir merken, wir brauchen Umkehr und Wiedervergebung, dann können wir jederzeit zurückkommen. Dieses Geschenk, das bereits bezahlt ist von Jesus, jederzeit annehmen. Und all die Schwendis, die da draußen rumlaufen, die vielleicht noch nicht hier in dieser Gemeinde sind, denen können wir zeigen, dass hier das Leben in Fülle wartet. Beim Herrn. Das darf auch dieser Sohn lernen. dass wir mit Gott in der Selbstfindung und Selbstverwirklichung gute Grenzen einhalten und wirklich entdecken, wer wir eigentlich sind. Und es gibt noch einen anderen Sohn, der so ganz anders ist als dieser erste Sohn. Und der kommt nächste Woche.